Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 15. Mai 2024. Ein Zuschauer schrieb mir, er müsse sich manchmal mächtig aufregen während meiner Sendung, aber zum Glück bleibe ich gut gelaunt und werde die Milch nicht sauer. Das ist richtig, das ist ja unser Bestreben, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aber auch das Gefühl des Ärgers, des sich Aufregens verdient eine Ehrenrettung. Man muss eben auch diesen Ventilfunktionen unseres emotionalen Haushalts die ihnen gebührende Anerkennung zollen. Es ist gut, wenn man sich aufregt. Aufregung löst etwas aus und auch Ärger ist eine Gefühlslage, ist eine Emotion, die man natürlich fruchtbar machen kann, die man produktiv ausleben darf. Und deshalb lassen Sie sich ja nicht einreden, dass man sich nicht ärgern dürfe oder auch das Ressentiment, das ist ja das verfemteste aller Gefühle. Ich bin kein Gegner des Ressentiments. Die Ressentiments wollen uns manchmal etwas sagen. Das sind Klopfzeichen aus dem Unterbewusstsein, sozusagen aus dem Stammhirn mit dem Ressentiment, ohne dass wir uns ihm gänzlich ausliefern, zu Sklaven machen der Ressentiments. Aber auch diese negativen Emotionen, meine Damen und Herren, das sind Wegweiser, die uns helfen, im Wahnsinn der Wirklichkeit uns besser zurechtzufinden. Schweizer Liebesbrief an die NATO, 5-Punkte-Plan für eine engere Zusammenarbeit. Diese Schlagzeile habe ich am Wochenende übersehen. Sie behandelt die Pläne unserer W-Ministerin Viola Amherd, Mittepartei, die Bundesrätin, die Schweiz näher an die NATO anzudocken. Frau Amherd möchte auch mit der israelischen Armee enger zusammenarbeiten. Und diese Bundesrätin, meine Damen und Herren, in meinen Augen, und darüber ärgere ich mich selbstverständlich mit voller Überzeugung, diese Bundesrätin ist ein Sicherheitsrisiko für die Schweiz. Ähnlich wie Bundesrat Ignazio Cassis mit seiner Unfriedenskonferenz auf dem Bürgenstock. Ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen. Ein unglaubliches Interview dazu in der Neuen Zürcher Zeitung mit dem früheren Staatssekretär Michael Ambühl, der das Ganze noch schönredet. Nein, wir haben in der Schweiz ein ähnliches Problem, wie ich es momentan in Deutschland beobachte. In Deutschland haben sie eine richtig gehende Identitätskrise. In der Schweiz haben sie wieder mal eine Identitätsstörung. Es löst sich alles auf. Nicht nur die Geschlechtergrenzen verfließen mit unser aller Nemo, der da den Eurovision Song Contest gewonnen hat, dieses Dokument, diese Manifestation, das Festival des Niedergangs der europäischen Kultur, also nicht nur die biologischen Grenzen verfließen, auch das, was die Schweiz institutionell ausgemacht hat und immer noch ausmachen sollte, meines Erachtens, das gerät ins Wanken, das torkelt und wackelt bedrohlich. Die Neutralität, also die unbedingte Nichtparteinahme, die Gleichbehandlung aller Kriegsparteien, das ist schwerstens in Schieflage geraten, verbeult, geradezu havariert, sturmreif geschossen von den Medien, aber auch die Unabhängigkeit, vor allem die institutionelle, demokratische Selbstbestimmung, die wir behaupten müssen gegenüber den Rechtsetzungsorganen der Europäischen Union und ihren Richtern. Und Ausdruck eben dieser allgemeinen Schweizverwahrlosung, dieser Schweizmüdigkeit sind eben auch Bundesräte, die die Schweiz an die NATO oder an die Europäische Union anbinden wollen. Und sie bekommen sehr, sehr viel Applaus in den Medien. Schweizer Liebesbrief an die NATO, das ist nicht der Weg, den unser Land beschreiten sollte. Ganz im Gegenteil, wir müssen unabhängig bleiben, wir müssen uns draußen halten, wir dürfen uns nicht einmischen in die Händel, in die Streitereien der anderen. Das Interview mit Michael Ambühl, Ex-Staatssekretär in der Neuen Zürcher Zeitung, geführt von der Inlandschefin Christina Neuhaus, eine geschlagene Seite lang, rechtfertigt Michael Ambühl die Friedenskonferenz von Ignazio Cassis, die er allerdings als keine Friedenskonferenz bezeichnet. Also da merken ja die Betroffenen, die Beteiligten, dass sie sozusagen einem Lug aufsitzen, aber man rechtfertigt noch diesen Lug und versucht dem Ganzen eine höhere Rationalität beizulegen. Michael Ambühl sagt, es sei also keine Friedenskonferenz da auf dem Birkenstock, denn die Russen seien ja abwesend. Das zumindest wurde festgestellt. Gleichzeitig beteuert aber der heute als Professor für Verhandlungstechnik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich lehrende frühere Diplomat, gleichzeitig beteuert er, dass eben diese Konferenz trotzdem sinnvoll sei, weil sie bei den Teilnehmern ein Bewusstsein der Verhandlungen auslösen könne und man vielleicht auch sozusagen eine Weichenstellung herbeizuführen in der Lage sei, eben solche Verhandlungen dann möglich zu machen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation, dann vielleicht sogar ein paar Verhandlungspunkte schon herauskristallisiere. Und das, meine Damen und Herren, um es einfach zusammenzufassen, das sind Schlaumeiereien. Das ist der Versuch, etwas, das aus den Fugen ist, das ausgerenkt ist, das einfach falsch eingefädelt wurde, irgendwie intellektuell schön zu reden. Sache, Tatsache ist doch, dass die Schweiz ihre Neutralität preisgegeben hat. Und weil sie die Neutralität preisgegeben hat gegenüber Russland, indem wir mitmachen in den wirtschaftskriegerischen Sanktionen, wir sind Partei in diesem Krieg, ganz klar, also handfest mit Wirtschaftskriegsboykott, Sanktionen, dann aber auch verbal mit den Äußerungen. Der Bundesrat hat sich immer wieder entsprechend verurteilend gegenüber Russland geäußert, also die Zurückhaltung fallen lassen. Die Schweiz ist in diesem Konflikt nicht neutral und das beteuern ja auch die Russen und das ist eine Tatsache, denn der Neutrale muss ja von beiden Seiten anerkannt werden. Wenn du eben nicht mehr neutral bist, dann ist das Ganze in Schieflage, dann kannst du das nicht mit einer Friedenskonferenz, die keine ist, dann doch noch irgendwie hinwürgen. Das ist eben die institutionalisierte Lebenslüge, die uns hier entgegenschlägt. Und es ist natürlich bezeichnend, wenn der Michael Ambühl sagt, ganz am Schluss, auf die Frage, könnte die Schweiz eine Rolle als ehrliche Maklerin überhaupt übernehmen, fragt die NZZ. Russland hat deutlich klargemacht, dass es das Land nicht mehr für neutral hält. Dann sagt der Ex-Staatssekretär, es ist realitätsfremd zu fordern, der Rechtsstaat Schweiz solle einen Angriff auf einen anderen europäischen Staat nicht verurteilen, nur weil dies seine Chancen auf eine Vermittlung schmälern könnte. Einspruch, ich sehe das anders. Die Schweiz hat sich doch gar nicht zu äußern, die hat doch nicht Schiedsrichter zu spielen des Völkerrechts, eine Verletzung des Völkerrechts habe stattgefunden. Die Russen widersprechen dem, die sagen, die Ukrainer hätten das Völkerrecht verletzt, die Amerikaner hätten das Völkerrecht verletzt, es habe da einen Bürgerkrieg gegeben, den Beschuss russischer Minderheiten von 2014 bis 2022. Sie stellen sich auf den Standpunkt, wir haben das Völkerrecht nicht verletzt, genauso wenig wie die NATO das Völkerrecht nicht verletzt haben will, als man damals dem Kosovo zu Hilfe eilte gegen Serbien. Und wir eilen da den diskriminierten russischen früheren Landsleuten zu Hilfe, die da eben diskriminiert werden, unrechtmäßig von der Regierung in Kiew. Und jetzt ist plötzlich die Schweiz da, der Bundesrat, der Schiedsrichter des Völkerrechts. Ich meine, das ist ja unglaublich, was der Staatssekretär hier festhält, der frühere. Denn das würde ja heißen, dass unsere Regierung gleichzeitig auch eine rechtssetzende Gerichtsbehörde ist, gewissermaßen eine rechtsinterpretierende, eine rechtsauslegende Gerichtsbehörde. Aber der Bundesrat ist eine politische Exekutive, der hat sich doch zu rechtlichen Fragen überhaupt nicht zu äußern. Da ist ja schon die Gewaltenteilung nicht in Ordnung, aber so etwas geht heute einfach unwidersprochen durch. Und zweitens ist ja nicht nur die Verurteilung das Problem, das blendet der Ambühl hier aus. Das Problem ist ja, dass die Schweiz sich auch an den Wirtschaftssanktionen beteiligt, am Wirtschaftskrieg. Das ist ja auch ein ganz handfestes Moment dieser Neutralitätszertrümmerung. Das wird hier nicht einmal angesprochen. Und meine Damen und Herren, wenn wir so weitermachen in der Schweiz, dass wir eben jeden als Landesverräter in die Schandecke stellen, der hier kritisch dagegen hält, der eine andere Sicht bringt, da müssen wir aufpassen, da kommt uns unser Land abhanden. Das ist ärgerlich, wie hier eine, ja, in der Schweiz doch tonangebende Zeitung sich immer mehr hineinversteift, hineingräbt in dieses Konfrontationsgehabe, immer tiefer in diesen kalten Krieg hinein und dann mit solchen offensichtlich intellektuell nicht durchdachten Antworten, die dann auch noch stehen lässt. Also meine Damen und Herren, hier ist viel Aufklärungsarbeit weiterhin vonnöten. Jetzt mit dem Nemo. Je grösser und je intensiver der Kult um diesen Sänger dauert und hochschießt, desto skeptischer werde ich. Seine Leistung, das bleibt unbestritten, die war grossartig. Er hat das toll gemacht. Aber das ist natürlich auch geniales Marketing da von diesem Nemo, der ja erst im letzten November erkannt hat, dass er sozusagen eine nicht-binäre Person sei, also nicht ein Mann, er ist ja als Mann auf die Welt gekommen, aber eben rechtzeitig zum Eurovision Song Contest ist ihm eingefallen, dass er da vielleicht doch ein eher fließendes Geschlecht habe. Was für ein Zufall! Und das Ganze hat dann natürlich perfekt gepasst zu dieser ganzen Inszenierung. Und das muss man deutlich unterscheiden hier. Den Auftritt dieses hochbegabten, ich glaube, das darf man so sagen, dieses hochbegabten Musikers, er hat auch viel Applaus aus Fachkreisen bekommen, das ist mal das eine, der Auftritt, der Song, der Hitqualitäten hat, aber auf der anderen Seite dieser Eurovision Song Contest, der einfach, wie wir in der Schweiz sagen, für die Füchse ist, ist einfach für die Füchse, das ist ein Festival der Kulturverwahrlosung, das ist auch nicht mehr ernst zu nehmen von der ganzen, vom Setting her. Ich meine, jetzt geht das da um diese Geschlechter- und Gender-Theorien, die da groß gekocht und hochgepeitscht werden. Das ist nicht die Aufgabe eines Musikfestivals. Ich kenne den Eurovision Song Contest noch als die Nicole ein bisschen Friedensang oder Waterloo von ABBA. Jetzt werden Sie sagen, der Köppel ist auch schon ein rückhaltloser Nostalgiker. Stimmt, manchmal ist ja das Nostalgische, die Nostalgie so etwas wie das Heroin des Alters. Aber ich meine das ernst hier, diese Veranstaltung ist fragwürdig, die Performance war gut und jetzt kommt der politische Folgeeffekt, jetzt diskutiert man in der Schweiz darüber, ob es ein drittes Geschlecht geben soll. Und meine Damen und Herren, da mache ich jetzt nicht mit. Es gibt kein drittes Geschlecht. Das ist antiwissenschaftlich. Das ist wie wenn man behaupten würde, es gäbe genetisch ausweglose und unentrinnbare Rassen, wenn wir wieder in diesen Biologismus hineinkommen, in biologistische Irrlehren. Und wenn wir behaupten, es gäbe ein drittes Geschlecht, dann sträubt sich in mir alles, weil ich sage, wenn wir das zugeben in der Schweiz, wenn wir das machen, dann liefern wir uns einem unwissenschaftlichen Denken aus. Dann ergeben wir uns da dem Obskurantismus, dem Aberglauben. Und wie das jetzt also politisch hier mit der Brechstange in eine Debatte hineingedrückt wird, höchst fragwürdig, meine Damen und Herren, höchst fragwürdig. Seco-Chefin Helen Budliger-Artieda, eine kernige Frau aus der Bundesverwaltung, die sich äußert in einem Interview auch dieser Tage im Sonntagsblick zur Frage der Russland-Sanktionen und wie die Schweiz jetzt da helfen könnte in der Ukraine, speziell auch da, das ist mir unheimlich, wie Beamte in der Schweiz, Politiker, Exponenten unserer Eidgenossenschaft in diesem Krieg immer einseitig Stellung beziehen und sich da immer mehr hineinziehen lassen in diese internationalen Fronten. Wir müssten das Gegenteil machen. Wir müssten uns, so gut es geht, raushalten, nach schweizerischer Art bescheiden auftreten, dort, wo wir gefragt sind, unsere Hilfsdienste anpreisen, aber sicherlich nicht zusammen mit dem Präsident der Ukraine, der seine Ansprachen im Hoodie hält, da in seinem Präsidialpalast, und mit diesen undankbaren Ukrainern, die die Schweiz kritisieren, obwohl sie Milliarden zur Verfügung gestellt bekommen. Wir liefern einfach keine Waffen, aber ich habe Ihnen ja erzählt von diesem Pavel Luzhniki, dem Chef der Ukrainer in der Schweiz. Das ist die Verkörperung, die Inkarnation der Undankbarkeit. Und wir dürfen uns doch da nicht zum Schoßhund dieser Ukraine machen und jetzt in der Weltgeschichte herumweibeln, auch mit dieser Birkenstock-Konferenz, wie es unser Außenminister tut. Aber eben hier ist der ganze Schweizer Staatsapparat so in eine Art Sog hineingeraten, in einen Kriegssog. Da müssen wir dagegenhalten, meine Damen und Herren. Die Wirtschaftslobby hat die Schweiz verloren, titelt Der Tagesanzeiger Christoph Mäder, der Chef von Economy Suisse, möchte das Budget aufstocken, um die Herzen und Hirne der Schweizer zurückzugewinnen für die Konzernwirtschaft, für die Mitglieder von Economy Suisse. Und wenn Sie mich fragen, halte ich das für ein prekäres Unterfangen. Ich wünsche gutes Gelingen, allein mir fehlt der Glaube. Denn das Problem von Economy Suisse ist, dass dieser Wirtschaftsverband identifiziert wird mit Fehlentwicklungen, mit Interessen, die eben gegen die Interessen vieler Schweizer stehen. Stichwort Massenzuwanderung. Die Economy Suisse ist eine der größten Befürworter in unserem Land der ungebremsten Masseneinwanderung, des sogenannten Fachkräftezuzugs, obwohl es mittlerweile statistisch dokumentiert wird und dokumentiert ist, dass durch diese EU-Verträge der Personenfreizügigkeit eben vor allem Nicht-Fachkräfte in die Schweiz kommen. Das heißt, das, was man erzählt und das, was passiert, stimmt nicht überein. Da haben Sie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das ist das Glaubwürdigkeitsproblem. Und wenn Sie natürlich vor allem jene Konzerne und jene Manager vertreten, die mehr oder weniger überwiegend aus dem Ausland kommen, Millionen verdienen, sie rufen nach immer mehr Zuwanderung, die Folgen dieser Zuwanderung müssen dann aber die tragen, die eben nicht in den Villen am Zürichberg oder am Zürichsee oder am Genfersee wohnen, dann haben sie ein noch größeres Glaubwürdigkeitsproblem. Also hier wird die Economy Suisse zu Recht identifiziert mit einer Politik, die den Interessen der Schweizer Bevölkerung mehrheitlich schadet. Zweitens haben wir das Problem der institutionellen Unabhängigkeit. Die Wirtschaftsverbände, auch Economy Suisse, und da kann ich die Kritik hier nicht stilllegen, man kann sie nicht verschonen von dieser Kritik, obwohl ich ein Befürworter der Wirtschaft bin. Ich bin nicht gegen die Wirtschaft. Ich finde es toll, dass wir viele internationale Unternehmen haben, aber die sind politisch zum Teil so stumpf, so unsensibel, dass man sich fragt, was um Himmels Willen, wofür gebt ihr all diese Millionen aus für eure PR und für eure Werbekampagnen, wenn ihr solche dummen Fehler macht? Grundproblem ist eben auch dies, dass diese Wirtschaftsverbände zu wenig oder vergessen haben, was eigentlich die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren unseres Landes sind. Die direkte Demokratie zum Beispiel, dass wir selber unsere Rahmenbedingungen bestimmen. Wir hören immer Kritik an der direkten Demokratie, am Volksentscheiden von diesen Wirtschaftsverbänden. Ja, die direkte Demokratie, ja, der Populismus, ja, die Abzockerinitiative gegen die mit den zu vielen Löhnen. Die direkte Demokratie ist eine Trumpfkarte für die Wirtschaft und das zeigt ja auch die historische Erfahrung. Aber wenn Sie das nicht erkennen, müssen Sie sich nicht wundern, warum Sie in den Augen vieler Schweizer, verstören vieler Schweizer, als Wirtschaftsverband, als schädlich für unsere Interessen angesehen werden. Und da nützt Ihnen auch alles Geld der Welt nicht, wenn Sie da Ihre PR-Kampagnen machen. Also der Christoph Mäder, der müsste sich viel stärker mit diesen wirtschaftspolitischen Traditionen und institutionellen Erfolgsfaktoren auseinandersetzen und identifizieren in der Schweiz. Und gleichzeitig sollte man aufhören, einfach eine absolut sintflutartige Migrationspolitik hier zu propagieren, die nicht im Interesse unseres schönen kleinen Landes ist. Am Herd hält an Zusammenarbeit mit israelischer Armee fest, darüber haben wir gesprochen. Das AfD-Urteil aus Deutschland, in unseren Medien auch ein Thema, zustimmend, erstaunlich zustimmend im Tagesanzeiger, so halb, halbkritisch in der Neuen Zürcher Zeitung, wie hier in Deutschland eine demokratisch legitimierte Partei von Gerichts wegen unterdrückt wird. Ich habe dazu ein Gespräch geführt mit der Vorsitzenden, in der Schweiz lebenden Vorsitzenden der AfD, mit Alice Weidel, die sehr dezidiert Stellung nimmt zu dem. Zudem kann ja, in Deutschland werden die gar nicht interviewt, die kommen gar nicht vors Mikrofon. Man redet über sie, aber nicht mit ihnen. Und in der Schweiz sind wir eben auch auf diesem Irrweg, dass man nur noch, dass sich alle in ihre, ja, eben Gesinnungsschrebergärten da zurückziehen, wobei ich meine, dass manche Schrebergarten grösser ist als der enge Horizont da dieser Gesinnungsfanatiker, die leider auch in der Schweiz immer mehr den Ton angeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Freut mich, wenn Sie auch dort dabei sind.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.